Bevor es mit dieser Folge losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung von Utel. Wie ihr als treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wisst, steht ganz offen gesagt für Transparenz. Transparenz, Fairness und Ehrlichkeit sind auch für unseren Werbepartner Utel sehr wichtig. Utel bietet Cloud-Telefonie und Rufnummern für Unternehmen und lebt das Wort Fairness wirklich. Utel will nämlich ihre Kundinnen und Kunden durch Service binden und nicht durch Verträge, also sozusagen der Good Guy unter den Kommunikationsdienstleistern. Weitere Infos findet ihr im Internet. Ihr müsst bei der Suche nur den Namen richtig schreiben. Y, zweimal U, hartes T, dann E und L. Utel eben. Und warum zwei U im Namen? Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
Man sieht halt, dass in diesem Esoterik-Business ganz oft mit dem Leid von Menschen Geld gemacht wird.
Willkommen bei ganz offen gesagt. Mein Name ist Barbara Kaufmann. Engelswasser, Aura-Analyse, homöopathische Tropfen gegen Erkältung, das Wochenhoroskop. Das ist doch alles ganz harmlos. Doch ganz so ist es nicht. Warum Esoterik durchaus gefährlich sein kann, sowohl gesundheitlich als auch gesamtgesellschaftlich, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, der Sozialpsychologin Pia Lamberti, die sich damit in ihrem neuen Buch beschäftigt hat. Liebe Pia, ich fange einfach gleich an. Ja? Danke, dass du dir für uns Zeit genommen hast.
Sehr gerne doch, danke für die Einladung.
Pia, bevor wir beginnen, wir haben am Anfang immer so eine Transparenzpassage bei uns im Podcast, das hast du ja schon mal erlebt, du warst ja schon mal unser Gast, wo wir klären, woher wir einander kennen, warum wir uns duzen, das ist bei uns ganz einfach, wir hatten schon mal das Vergnügen miteinander im Interview.
Genau.
Genau. Und die zweite Frage, ob du für eine politische Partei tätig warst oder bist.
Nein, ich war für keine politische Partei tätig.
Pia, in deinem neuen Buch Gefährlicher Glaube, das du wieder gemeinsam mit der Katharina Nokun geschrieben hast, geht es um die Gefahr der vermeintlich harmlosen Esoterik. Ja? Und zwar nicht nur um die gesundheitliche Gefahr, sondern auch um die gesamtgesellschaftliche Gefahr. Darf ich dich gleich zu Beginn fragen, wie wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben? Da hast du das Buch True Facts geschrieben über Verschwörungserzählungen. Und ich kann mich gut erinnern, dass du leider wahnsinnig viele Hassmails und Drohnachrichten und so bekommen hast damals. Wie ist denn das jetzt mit der Esoterikbranche? Wie viel Freude haben die damit, dass ihr sie so auseinandergenommen habt?
Ja, also Hass kommt und geht ja immer in so Wellenbewegungen ich merke jetzt gerade verstärkt, also vor allem natürlich nach medialer Präsenz, dass Menschen nicht so glücklich sind mit dem, was wir schreiben oder was wir sagen da durchaus auch sehr herabsetzende, beleidigende Hassnachrichten ankommen. Es ist vielleicht manchmal noch ein anderes Milieu, das nehme ich zurück. Es geht dann doch schnell auch ins Verschwörungsideologische.
Ja, weil das ja wirklich eine Art Glaube ist für viele, ne? Es ist ja wirklich fast religiös und ihr das dann so angreift. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass da nicht so eine große Freude mit euch vorhanden ist, ne?
Ja, wir gehen ja immer dahin, wo es weh tut. Also das, was gesellschaftlich vielleicht nicht so sehr als Gefahr wahrgenommen wird, sondern ein bisschen belächelt wird. Und das findet natürlich nicht jeder gut. Und gleichzeitig finde ich es auch schade. Ich würde mich freuen, wenn Menschen vielleicht nicht die Hardcore-Esoteriker, aber Leute, die mit dieser Welt immer mal wieder konfrontiert sind, wenn die wirklich auch das Buch lesen würden, das wäre was ich richtig gut fände. Und die müssen mir ja noch nicht mal zustimmen. Also das ist ja gar nicht dann mein Anspruch, aber vielleicht so gewisse Punkte mitnehmen, nämlich ein wachsames Auge für eben gefährliche Tendenzen, auch in Dingen, die erstmal nicht so gefährlich aussehen.
Ja, das ist ja überhaupt im Buch ein Kernthema des Buches, dass man besser hinsieht und auch die Dinge, die ihr herausgefunden habt, aber vielleicht so der Reihe nach, wenn es um Definitionen geht. Pia, wenn wir so auf in ländliche Regionen schauen, haben wir ganz viel Aberglaube immer noch überall, ja, so Reste, da gibt's die Rauhnächte jetzt wieder und dann kommen die Hexen und so. Das sind ja Dinge, die sind über Jahrhunderte überliefert und auch ein Teil, ein Versuch, sich Dinge zu erklären. Aber würdest du sagen, das ist schon Esoterik? Oder wo ziehst du die Trennlinie? Wo habt ihr euch entschieden zu sagen, das ist für uns Esoterik?
Ja, das ist ja ein Thema, was wirklich eine Herausforderung ist, auch für wissenschaftliche Forschung. Was passt man da eigentlich drunter? Erstmal im Begriffssinn ist Esoterik eine Geheimlehre, etwas, was nicht allen zugänglich ist, sondern eben die besonders ja erleuchtet sind, würde ich jetzt mal sagen. Und ich denke, Aberglaube ist auf jeden Fall was auf der einen Seite natürlich kulturell vermittelt ist und was wir ja auch manchmal vielleicht einfach so machen als Gewohnheit, ne? Also man sagt irgendwas und klopft auf Holz zum Beispiel, ne? Aber letztendlich steckt da ja schon eine Form von magischem Denken dahinter. Also indem ich auf Holz klopfe, verhindere ich Schlimmeres. Und selbst wenn ich das mit einem Augenzwinkern mache, zeigt uns das ja schon auf, dass so magisches Denken schon auch stark kulturell verankert ist. Dass es jetzt nicht irgendwie so eine extreme kleine Gruppe ist, sondern etwas, was in unserer Gesellschaft tief drin steckt. Und nicht nur in unserer, sondern eben in vielen.
Das heißt, es gibt so ein gutes Beispiel in dem Buch, da wart ihr bei einer Esoterikmesse und habt euch so eine auch vermeintlich harmlose Aura-Analyse bestellt, machen lassen. Und die kommt dann mit der Post, das beschreibt ihr so gut, und dann steht gleich drin, also die Leber ist desaströs irgendwie und es gibt ganz viele gesundheitliche Probleme. Und es wird euch auch gleich vorgeschlagen, was man dagegen tun soll, nämlich Mittelchen kaufen. So im Gegenwart habt ihr das so ausgerechnet, von so 1.000 Euro kommt man hin, ne? Ihr nennt das auch sehr schön, das ganzheitliche Geschäftsmodell. Wie groß, Pia, ist denn der Markt hinter der Esoterik, damit man sich da mal was vorstellen kann, ja?
Ja, und hier sind wir tatsächlich schon bei der nächsten Herausforderung. Das lässt sich gar nicht wirklich gut bestimmen. Also es fängt schon damit an, dass das ja auch im Buchmarkt nicht richtig gut definiert ist. Dann läuft das ganz oft ja unter Ratgeberliteratur und da steckt ja alles Mögliche drin. Und dann hat man ja auch so Überlappungen. Also ich sehe das beispielsweise in so Hunderatgebern. Die kommen in der Regel nicht aus ohne homöopathische Tipps, was man jetzt dem Hund alles geben könnte. Also ne, das steckt dann auch da mit drin. Und so richtig zu definieren, da also wie groß ist dieser Markt eigentlich, hatten wir jetzt nicht das Gefühl, dass man das wirklich gut sagen kann. Und das aber schon etwas ist, was einfach enorm weit verbreitet ist. Wir haben uns das ja beispielsweise auch mal bei einem großen Online-Buchhändler angeschaut gehabt. Was wird mir eigentlich vorgeschlagen, wenn ich mir Bücher zum Thema Impfen suche? Ist ja nicht so ein kleines Thema gewesen in den letzten 2 Jahren. Und ein Großteil der Bücher, die da erstmal aufgelistet waren in unserer Recherche, waren Bücher, die gegen das Impfen gewettert haben, die komplett ja unempirisch waren, und so ein Impfgegnertum ist ja auch stark in der Esoterik verhaftet. Oder wenn man in den Biomarkt geht und dann ist plötzlich der Barcode entstört, also so durchgestrichen, oder da ist so eine Bruchlinie dann drin, oder es wird irgendwelches Mondwasser verkauft und so. Also das sind schon große Überlappungen, die man da doch in vielen Bereichen finden kann.
Ja, es gibt so einen Biomarkt, der mir sofort einfällt, wo es immer Engelswasser gibt. Also neben dem Mittagsmenü gibt es normale Tees und so und dann Engelswasser. Meinst du sowas, so eine Art?
Genau, also sowas hast du, wie gesagt, dieses Entstören war eine Zeit lang total en vogue bei Biofirmen. Das ist ein bisschen zurückgegangen in der letzten Zeit, weil es da auch harsche Kritik dran gab, warum man eben ja solchen Verschwörungserzählungen Vorschub leistet und dem folgt. Und aber auch, ne, weiß ich nicht, es gab ja jetzt diverse Herbstmärkte, wenn man da mal hingeht und dann ist da der Edelsteinstand und in der Regel ist es jetzt nicht nur Schmuck, sondern dann steht auch, wogegen die alle helfen sollen und gegen welche Krankheiten man die einsetzt. Und wir haben das ja auch bei dieser Esoterikmesse gehabt, dass wir mal nachgefragt haben, wie das denn bei einer Krebserkrankung wäre, und da wurden uns dann auch direkt Edelsteine für die Krebsbehandlung angedreht. Also das zieht halt wirklich weite Kreise.
Was ich so interessant fand, ist, dass ihr auch beschrieben habt, so Kommunikationsstrategien, ja, der Esoterik-Szene, der Esoterik-Branche, dass zum Beispiel gern gesagt wird, ja, die Mittel helfen, aber sie werden nicht erforscht genug oder sie werden nicht erforscht, weil die Pharmaindustrie sich dagegen stellt. Und da wird ja immer so suggeriert, auf der einen Seite ist so die böse große Pharmaindustrie oder die böse große Gesellschaft, die nicht möchte, dass das erforscht wird. Auf der anderen Seite ist diese kleine Esoterikbranche. Aber das ist überhaupt nicht euer Eindruck gewesen, was ich dem Buch entnehme, dass es sich da um eine mini kleine Szene handelt, oder?
Genau, also man hat da eben genau diese Dichotomie, ne? Es gibt die reduktionistische Schulmedizin, auch ein, finde ich, sehr problematischer Begriff. Der ist ja als Kampfbegriff auch eingeführt worden, war im NS dann auch antisemitisch aufgeladen. Und im Gegensatz dazu die ganzheitliche Alternativmedizin. Und dann heißt das halt eben genau, ne, das wird unterdrückt, das ist unterdrücktes Wissen, die Pharmafirmen wollen das nicht. Da sind wir ja schon mit einem Fuß in Verschwörungserzählungen drin. Oder es wird eben behauptet, das sind Dinge, die man gar nicht erforschen könnte in den Wirkmechanismen, was ja vielleicht erstmal für Menschen, die sich nicht so mit Forschung auskennen, intuitiv plausibel klingt. Aber worum es ja eigentlich erstmal geht, ist nicht den Wirkmechanismus zu erforschen, also wie etwas wirkt, sondern zu schauen, ob etwas überhaupt wirkt. Und das müsste man ja eigentlich zeigen können. Und das kann man bei der Homöopathie beispielsweise nicht. Fände ich auch ehrlich gesagt sehr überraschend, wenn es da einen wirklichen Effekt gäbe. Aber das wird dann eben nicht anerkannt. Und deswegen haben wir im Buch beispielsweise auch nochmal extra herausgearbeitet, dass es in der Esoterik einmal eine Wissenschaftsfeindlichkeit gibt, die man immer wieder sieht, aber auch so eine Form von Pseudowissenschaft. Das heißt, dann werden eben ja vermeintlich Studien durchgeführt, die halten in der Regel nicht den Kriterien wissenschaftlicher Studien statt, aber es wirkt dann halt sehr wissenschaftlich oder es wird sich ja auch sehr gerne auf Quantenphysik bezogen, ne? Dann alles ist Quanten. Und so gibt man sich so einen Anstrich von Wissenschaftlichkeit und ja, quasi inszeniert sich so ein bisschen als der Underdog, der man aber eben eigentlich nicht ist, weil es ja wirklich um eine Branche geht, in der auch Geld gemacht wird, in der auch nicht wenig Geld gemacht wird. Und die, wie gesagt, ja auch relativ groß ist. Also wenn man mal alleine in eine Buchhandlung geht und guckt, wie viele so halbgare Ratgeberbücher es da gibt, sieht man ja schon, dass auch größere Verlage mit sowas Geld machen.
Jetzt hast du auch gesagt, dass es so eine Überlappung gibt, zum Beispiel im Bioladen, was mir auch schon oft aufgefallen ist. Wie groß siehst du denn das Problem darin? Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist. In Österreich kannst du in Apotheken selbstverständlich Homöopathie kaufen oder auch anthroposophische Mittel etc. Ist das in Deutschland ähnlich und wie groß siehst du das Problem darin?
Ja, also in Deutschland sind die auch apothekenpflichtig, also man kriegt sie dann nur in der Apotheke. Und ich finde das also gerade bei Homöopathie wirklich problematisch. Homöopathie wirkt nicht, es gibt diesen schönen Satz, wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Und in dem Moment, wo man das eben in der Apotheke bekommt, wirkt das ja wie ein Medikament. Also das wird ja dadurch aufgewertet. Und das ist es aber nicht. Das ist halt Magie. Das ist eigentlich nichts anderes als Magie. Und ja, dann wird das ja auch Menschen immer mal wieder verschrieben. Oder was heißt verschrieben? Wird ihnen ja vorgeschlagen, auch von Apothekern. Also das kennt ja wahrscheinlich jeder. Man geht irgendwie in die Apotheke und hat irgendeine Sache, die jetzt nicht so dramatisch ist und dann heißt es, na, wir haben ja auch was Pflanzliches, was Sanftes und auch allein diese Unterscheidung finde ich ehrlich gesagt recht schwierig, weil pflanzlich bedeutet ja nicht harmlos. Also, ne, wenn ich einen Fliegenpilz esse, geht es mir jetzt nicht so gut, das ist auch pflanzlich. Und künstlich hergestellt bedeutet nicht direkt schädlich, sondern also unser Körper unterscheidet das ja erstmal so nicht. Aber das ist so eine romantisierte Vorstellung oft, die auch in Apotheken stattfindet. Und ich glaube schon, dass da der Gesetzgeber echt nochmal ran sollte. Auch was die Situation der Heilpraktiker angeht, das finde ich auch ehrlich gesagt fatal. Also auch nochmal zum Beispiel mit dem Bezug auf den, in Deutschland gibt es den großen Heilpraktiker und den sogenannten kleinen Heilpraktiker, der heißt auch Heilpraktiker für Psychotherapie. Und was da passiert ist, Menschen müssen dann zum Gesundheitsamt gehen, müssen nichts groß nachweisen und machen dann einen Multiple-Choice-Test und haben kurzes Prüfungsgespräch. Und dann haben sie die Heilerlaubnis, Psychotherapien quasi durchzuführen. Die muss man zwar selber bezahlen, aber trotzdem ist das ja was, was auch oft für Menschen, die jetzt gerade in einer gewissen psychischen Notlage sind, vielleicht auch gar nicht so nachvollziehbar ist, wer diese Person jetzt ist, was der Hintergrund ist. Wir haben in Deutschland die Situation, dass es zu wenig Kassensitze gibt. Das heißt, es wird zu wenig von den Krankenkassen übernommen. Und gerade jetzt, wenn man sieht, wie viel psychisches Leid in der Gesellschaft da ist, ja, suchen sie sich dann natürlich Menschen, wenn sie es leisten können, Alternativen und kommen dann unter Umständen zu Menschen ohne jegliche fachliche Ausbildung, die ihnen sonst was erzählen.
Kannst du uns vielleicht für unsere HörerInnen aus Österreich erklären, wir haben sowas gar nicht, die Heilpraktiker. Was ist das, ein Arzt? Ist das jemand, eine Ärztin, die das studiert hat, Medizin studiert hat? Oder was sind Heilpraktiker?
Ja, also Heilpraktiker bedeutet, man hat eine Erlaubnis vom Staat, dass man gewisse Verfahren durchführen darf. Und das ist erstmal nicht staatlich reguliert in der Ausbildung. Das heißt, man muss gar keine Kurse machen, man kann, aber die unterscheiden sich natürlich dann auch wahnsinnig stark nach den Schulen, die das anbieten. Und letztendlich, was einfach verpflichtend ist, ist, dass man zum Amt geht, da diese Prüfung ablegt, die ein paar Multiple-Choice-Fragen sind und eine mündliche Prüfung. Da gibt es zwar dann die Info, dass viele durchfallen durch die Prüfung. Ich kann das aber ehrlich gesagt nicht verifizieren, weil das immer so eine Zahl ist, die bei den Heilpraktikerschulen so rumgeistert. Aber ich habe dazu jetzt keine Belege gefunden. Und dann können sie zum Beispiel eine Psychotherapie durchführen, aber auch eben die ganzen alternativmedizinischen, wie sie es gerne nennen, also oft vollkommen unwissenschaftliche Verfahren, die Menschen eben helfen sollen. Und man erlebt das dann immer wieder, dass Menschen dann, wenn sie auch schlimme Erkrankungen haben, zu Leuten gehen, die ihre eigenen Grenzen auch nicht klar benennen. Also es gibt sicherlich da auch Leute, die eine gute Arbeit machen, aber immer wieder eben auch Fälle von Heilpraktikern, die einfach ganz stark ihre eigenen Grenzen überschreiten und dann an Menschen rumfuschen, die in einer Notsituation sind. Und das fand ich bei diesem Buch wirklich auch extrem belastend in der Recherche zu sehen, wie viel Leid es doch da gibt. Und das war auch was wir im Nachgang des Buches ganz oft bekommen haben als Reaktion, dass von Menschen mit chronischen Erkrankungen, dass die gesagt haben, wir werden immer wieder damit konfrontiert, uns werden absurde Verfahren vorgeschlagen, die wir machen sollen. Es gibt eine Schuldumkehr, ne? Also du hast ja irgendwie dich nicht genug entspannt und deswegen hast du das oder hast das und das früher gemacht und jetzt hast du einen schlechten Charakter oder was weiß ich. Und gerade, ja, Menschen, wie gesagt, mit chronischen Erkrankungen werden damit sehr oft konfrontiert, aber auch junge Eltern. Also das ist auch was ich ganz oft gehört habe, dass man Menschen Kinder kriegen, zu sagen, ich hatte vorher mit Esoterik nichts am Hut und jetzt habe ich das Gefühl, ich werde damit einfach zugemüllt, weil ständig irgendwer ankommt und mir irgendwelche komischen Tipps gibt.
Ja, was du schon erwähnt hast, dass man tatsächlich, erzählen mir junge Eltern oft, in die Apotheke geht, weil das Kind ist krank und das Erste, was man bekommt, ist ein homöopathisches Mittel sozusagen vorgeschlagen. Jetzt hast du das mit diesem Leid schon angesprochen, das ist auch wahnsinnig berührend. Kannst du uns vielleicht schildern, was ihr beide da erlebt habt oder beobachten musstet? Und diese Schuldumkehr würde mich auch noch mal genauer interessieren, gerade bei schweren Erkrankungen wie Krebs zum Beispiel.
Also ich würde sagen, man sieht halt, dass in diesem Esoterik-Business ganz oft mit dem Leid von Menschen Geld gemacht wird. Und da sind ja dann wirklich Menschen, die sind verzweifelt, die haben Angst, ne? Die haben eine Krebserkrankung und wissen, die müssen eine Chemotherapie machen. Und das ist ja wirklich keine einfache Behandlung, sondern eine mit schweren Nebenwirkungen. Und dann kommt jemand an und verspricht ihnen, weiß nicht, ich habe hier dieses Spiegelzimmer oder diese Engelskarten und damit können wir dich heilen. Oder es gab ja auch eine Phase, in der Gerd Hamer sehr aktiv war, der ist ja mittlerweile verstorben. Der hat die neue germanische Medizin propagiert und behauptet, Krebs sei eigentlich nicht Krebs, sondern ein verdrängter Konflikt. Also ne, man sei zum Beispiel als Kind von einem Boot gefallen, hätte jetzt Angst vor Wasser und der Tumor ist der Wasserkonflikt. Und wenn man jetzt bedenkt, zum Beispiel das eigene Kind hat Krebs, dann ist ja vielleicht die Verzweiflung so groß, dass man das glauben möchte, weil das nochmal was anderes ist als einfach diese furchtbare Krebsdiagnose. Und das ist halt was wirklich, was sich durchzieht. Und wir waren auch auf Telegram, gibt es auch viele Esoterikgruppen, was bis jetzt, finde ich, auch viel zu wenig beleuchtet wurde. Und da gibt es so Salben und Tinkturen, die ätzen, die gerne verwendet werden. Zum Beispiel heißt es schwarze Salbe, MMS. Und dann hast du so Fälle, wo Leute zum Beispiel irgendwie eine Hautveränderung haben und sagen, jetzt habe ich diese Tinktur da drauf gemacht und machen dann ein Vorher-Nachher-Foto und du siehst dann danach, ist ein Loch in der Haut. Also die haben sich das halt weggeätzt. Und dann ist das für sie der Heilerfolg. Und dann kann man vielleicht noch sagen, okay, die sind erwachsen, wenn sie meinen, aber die machen das auch mit ihren Kindern. Das wird teilweise oral verabreicht und mit ihren Haustieren. Und dann wird einem schon echt anders. Also was da wirklich an gefährlichen Dingen passiert. Und gerade eben diese Täter-Opfer-Umkehr, die sieht man halt leider auch sehr stark. Also das ist ja auch in dieser Karma-Idee schon mit angelegt, so wie sie auch in der Esoterik verstanden wird. Wenn du Gutes tust, kriegst du Gutes. Klingt ja total nett, ne? Das ist ja auch kulturell, ah, lass mal Karma-Punkte sammeln. Aber der Umkehrschluss davon ist ja, naja, wenn dir Schlechtes passiert, hast du halt vorher auch Schlechtes getan, bist du selber schuld. Das geht so weit, dass dann zum Beispiel auch teilweise Juden unterstellt wird, sie wären schuld an der Shoah, sie haben ja vorher schlimme Dinge getan. Aber auch so Sachen, beispielsweise, wenn es zu einer Überflutung kommt in dem Gebiet, in dem du lebst, hat das was damit zu tun, dass du deine Weiblichkeit unterdrückt hast und so. Also das sind sicherlich dann Extremfälle, aber da sieht man halt schon, wohin das führen kann. Und dass immer wieder es dazu kommt, dass Menschen, die Leid erleben, ja, dafür selber verantwortlich gemacht werden. In der Psychologie gibt es dafür auch einen Namen, das nennt sich der Glaube an eine gerechte Welt. Und dahinter verbirgt sich die Idee, dass es in der Welt eine höhere Ordnung geben würde, nach der es gerecht zugeht. Also wer Gutes tut, kriegt Gutes, wer Schlechtes tut, kriegt Schlechtes. Und da sieht man eindeutige Zusammenhänge mit esoterischen Weltbildern, dass das da eben nochmal stärker verbreitet ist.
Das gibt's ja auch, was mir sofort einfällt dazu, ist natürlich Steiner, Anthroposophie, der ja auch gewisse Thesen aufgestellt hat dazu, was du im Vorleben getan hast, wenn du im Jetztleben eine chronische Krankheit hast zum Beispiel. Ne?
Genau, das sind halt diese Punkte, die man da immer wieder findet und die, wie gesagt, ne, da ist eine Person, die hat eine chronische Erkrankung, die leidet dann ja wahrscheinlich eh schon unter den Folgen und dann muss sie sich noch anhören, dass sie selber Schuld hat. Und das ist ja auch was, was sich so weiterzieht. Ne? Dieser Selbstoptimierungsdruck, den hat man ja nicht nur im Bereich Krankheit, sondern das ist ja was, finde ich, schon, was da inhärent ist. Also du musst dich selber immer besser machen, du musst zu deinem besseren Selbst werden und wenn das nicht klappt, dann bist du selber schuld und hast halt nicht gut genug meditiert oder warst nicht offen genug für diesen Heilansatz. Das ist ja auch was man da ganz oft findet und das finde ich schon echt ein schwieriges Weltbild, was da mitgegeben wird, was sicherlich auch zu unserer Zeit passt. Ne? Also Selbstoptimierung ist ja nicht nur in der Esoterik, aber da wird es halt immer noch so ja, pink angemalt und soll halt so kuschelig, nett, menschenfreundlich daherkommen. Und letztendlich würde ich sagen, nee, ist das nicht.
Eine Frage noch zu den Menschen, die sich diesen Mitteln aussetzen, muss man ja geradezu sagen. Ja, was ist da euer Eindruck gewesen? Menschen, die so schwer erkrankt sind, was treibt die dazu, sich diesen Prozeduren auszusetzen? Ist es tatsächlich so, dass es eine Glaubensfrage ist, oder ich habe mal mit einem Medizinhistoriker darüber gesprochen und er meinte, es hat auch viel damit zu tun, dass die moderne Medizin auf viele Krankheiten noch schlechte Antworten hat. Würdest du das auch mit einbeziehen oder sagst du, nein, damit hat es gar nichts zu tun?
Ja, das ist eine total spannende Frage. Und also ich glaube, wenn jemand eine schwere Erkrankung hat, auf die es keine oder schlechte Möglichkeiten der Heilung gibt, dann nutzt man wahrscheinlich jeden Strohhalm, den man finden kann. Und wenn jemand sagt, hier, ich habe was ganz Neues, dann versucht man das eben, weil man sagt, was habe ich denn jetzt noch groß zu verlieren? Aber also, soweit ich das weiß, sind zum Beispiel jetzt im Rahmen von dieser neuen germanischen Medizin die Menschen dann wirklich auch teilweise qualvoll gestorben. Die hatten keine Schmerzmittel und nichts. Also da war das dann das Gegenteil. Und wenn man das aber jetzt so ein bisschen breiter denkt, gibt es auf jeden Fall die These, dass im Endeffekt der Siegeszug der alternativen Heilansätze was mit einer Frustration zu tun hat über das gängige medizinische System. Wir haben uns das mal in einer Studienreihe vor der Pandemie angeguckt und tatsächlich ist die Evidenz dafür gar nicht so stark. Also es gibt schon diesen Effekt, der ist aber gar nicht so groß. Bei uns waren das vor allem ideologische Gründe. Also gerade der Glaube an Verschwörung hängt extrem stark mit der Präferenz für verschiedene Heilmethoden zusammen. Und das hat dann wiederum auch wirklich viel mit dieser Darstellung als Underdog zu tun. Also wir hatten in einem Experiment damals Menschen ein pflanzliches Präparat präsentiert, haben gesagt, das steht kurz vor der Zulassung, HTP 530, pflanzlich, würde gegen, ich weiß gar nicht mehr, alles Mögliche helfen. Ne? Also Bauchschmerzen, Depression und Kopfschmerzen, was auch immer. Und wir haben halt der einen Gruppe gesagt, das ist von der Pharmafirma, die haben das entwickelt. Und der anderen Gruppe, das ist so eine kleine Interessengemeinschaft von Betroffenen und so weiter. Und dann, wie sehr würden sie dem vertrauen? Glauben sie, sie würden das nutzen? Und der erstmal generell würden Menschen tatsächlich eher das von der Pharmafirma nutzen. Ist ja vielleicht auch gar nicht so unplausibel, weil die ja nochmal vielleicht andere Strukturen haben, andere Tests. Bei aller Kritik gibt es da ja nochmal eine andere Standardisierung. Aber bei denen, die einen starken Verschwörungsglauben haben, hat sich das umgedreht. Die wollen den Underdog, ne? Die Kleinen, die wenig Macht haben. Und das spielt da, denke ich, schon eine große Rolle. Und das darf man da auch nicht unterschätzen. Also deswegen würde ich sagen, in ganz schlimmen Fällen ist es, glaube ich, der Strohhalm, den man greift. Und in vielen Fällen ist es aber dann doch ein Weltbild, um das es geht.
Was mir aufgefallen ist, im Buch wird das ja auch erwähnt, es gibt keine 50-50-Verteilung in der Anhängerschaft, was Geschlecht betrifft, sondern es ist doch etwas, das vor allem Frauen zu nützen scheinen, esoterische Anwendungen und an Esoterik zu glauben. Warum ist das so?
Ja, also ich vermute, dass wir es hier mit einer Interaktion zu tun haben. Und zwar, dass zum einen Esoterik ja Frauen erstmal ein Versprechen macht. Und zwar in einer Welt, in der es Sexismus gibt, in der deine Karrierechancen nach wie vor schlechter sind, in der du vielleicht eine Rolle hast als Hausfrau und Mutter, in der du nicht geschätzt wirst, weil Care-Arbeit ja nach wie vor nicht so richtig ernst genommen wird, bist du bei uns die Göttin. Wir heben dich auf ein Podest. Ne, dich brauche es, deine weibliche Kraft brauche es, wir stärken die. Und das wiederum geht einher eben mit einem verstärkten Marketing in dem Bereich für Frauen. Also die Angebote sind dann auch nochmal stärker. Ich kenne das ja selber, ne, wenn ich so Mädchenzeitschriften gelesen habe als Jugendliche, dann sind da die Pendel drin und die Tarotkarten. Also man wird da ja wirklich ganz früh als junger Mensch oder als junges Mädchen vor allem herangeführt. Gleichzeitig muss man aber auch eben sagen, dass dieser esoterische Pseudofeminismus eben auch genau nur das ist, ein Pseudofeminismus, weil er ja Geschlechterunterschiede nochmal zementiert. Also ne, der Mann ist die Ratio, die Vernunft, der denkt, der ist stark, die Frau ist das Weibliche, das Emotionale, das Gefühlvolle, gebärt, ist darin steht ihr Wert und so. Und dementsprechend sind solche Weltbilder, wie gesagt, finde ich an sich eigentlich sexistisch und oft auch sehr heteronormativ und haben ja auch so ein sehr binäres Geschlechterverständnis. Ne? Also, und das ist dann alles andere als progressiv, macht aber erstmal diese Angebote.
Und deshalb wird es einfach stärker von Frauen angenommen auch.
Genau, also ich denke, dass das auf jeden Fall die Gründe sind, die da mit reinspielen. Dass, also nicht, dass das was spezifisch Weibliches ist, sondern dass eben, die sich Esoterik schafft sich an das krisenhaft, wenn ich das jetzt mal vielleicht so runterbreche, anzudocken, also an die Schwachstellen in der Gesellschaft ja quasi, ne? Also eine Diskriminierungserfahrung. Oder wir hatten das ja auch, es gibt ja diese Schenkreise, die gab es ja auch schon immer, aber mittlerweile sind die natürlich auch digital. Ne? Dann ist das so eine WhatsApp-Gruppe und dann geht man da rein und dann gibt es aber noch eine innere WhatsApp-Gruppe und dann muss man dafür dann Geld zahlen und ist dann ja irgendwann in diesem System dann noch mit drin. Und da gab es dann durchaus auch in der Pandemie welche, die sich dann speziell an Frauen richten oder an andere Minoritäten in der. Und das halt in einer Zeit, wo wirklich viele Leute auch Geldsorgen haben, wo sie sich vielleicht alleine fühlen und wo eben versucht wird, ja, mit dem Leid von Menschen Geld zu machen. Und das ist was, wie gesagt, was sich durch das Recherche einfach so durchzieht. Und sicherlich nicht jeder, der jetzt irgendwelche esoterischen Angebote macht, ist ein böser Mensch und hat da nur schlechte Interessen. Aber es zieht sich doch, finde ich, systematisch durch.
Kommen wir noch zu einem ganz wichtigen Punkt des Buches, und zwar zu der zum politischen Aspekt. Ihr habt eine sehr große Übereinstimmung, ihr nennt es das braune Esoterik, eine große Übereinstimmung zwischen die gewissen rechtsextremen Denkmustern und Ideologien und der Esoterik gefunden. Es ist ja auch aufgefallen, schon während der Pandemie, dass vor allem rechte Parteien zum Beispiel Impfgegnerschaft unterstützt haben. In ganz Europa war das so, ja. Welche Verbindungen habt ihr da festgestellt?
Genau, also man sieht das ja zum einen historisch. Also seitdem es Impfungen gibt, gibt es Hetze gegen Impfungen. Die war auch immer schon antisemitisch aufgeladen. In Deutschland ist die Begründerin der Esoterik Helena Blavatsky. Daraus hat sich dann Steiners Anthroposophie entwickelt und die Ariosophie. Da steckt ja schon der Begriff Aria mit drin. Da kann man sich ja ungefähr vorstellen, dass das nicht der Ort der liberalen, humanitären Werte war. Und das ist was man, wie gesagt, einfach schon durch die ganze Geschichte sieht, dass es eben so eine Offenheit gibt für rechte Ideen, eben, ne, ich habe ja schon von der Täter-Opfer-Umkehr gesprochen, was damit oft einhergeht, ist auch so ein Sozialdarwinismus, also der Stärkere überlebt, was ja auch in der Pandemie was war, was bis heute ja ganz stark verankert ist insgesamt in der Gesellschaft, also es gibt die schwachen Risikogruppen und dann sterben die halt, ist ja was leider wirklich Menschen gesagt haben. Und das findet man auch da. Und dann eben auch so Uminterpretationen von, weiß ich nicht, sowas wie, ne, man lebt regional, man lebt vielleicht in Kommunen. Das kann man ja auch völkisch uminterpretieren. Und was eben hier so ein Problem ist, ist, dass es in der Esoterik ganz wenig Auseinandersetzung gibt. Mit einmal mit der Historie der Menschenverachtung, der Nähe zu nationalistischen Gedankengut, den Überlappungen und auch der gegenwärtigen Existenz auch von rechtsextremer Esoterik. Und man stellt sich halt gerne als apolitisch dar, ne? Man tut so, als wäre man eigentlich jetzt nur ein Menschenfreund und hätte mit der Welt an sich ja nichts zu tun. Und das ist immer das Einfallstor für extreme Rechte. Also wenn ich was aus meiner Arbeit sagen kann, ist, wann immer, wenn sich eine Gruppe als apolitisch darstellt, fördert das nur die extreme Rechte. Genau, und das ist eben hier auch so ein Problem. Also natürlich ist man nicht rechts, wenn man Yoga macht, aber man muss sich eben damit auseinandersetzen, dass im eigenen Milieu vielleicht doch echt problematische Leute rumspringen. Und es gibt ein paar Initiativen und Leute, die da was machen, aber das sind wirklich wenige. Und die finde ich aber total wichtig. Also es gibt so zum Beispiel Shantifa, nennen sie sich, Yoginis gegen Rechts, die halt gesagt haben, wir sehen in der Pandemie so viele Yoga-Studios, die Impfgegner sind, so viele Verschwörungserzählungen, die verbreitet werden. Wir müssen uns positionieren. Und die machen das, ne? Die machen Arbeit auf Social Media, die plädieren dafür. Und solche Stimmen finde ich total gut und wichtig, weil natürlich kann man Yoga machen, ne? Habe ich überhaupt nichts gegen. Aber man sollte eben wissen, wo sind eventuell Red Flags, auf die ich achten muss.
Wir müssen zum Ende kommen, weil du wenig Zeit hast, weil du momentan auch wirklich ganz viele Anfragen hast zu dem Buch, das ihr geschrieben habt. Darf ich dich am Schluss fragen, Wenn jetzt Hörerinnen und Hörer zuhören und sich irgendwie sorgen, weil sie vielleicht auch manchmal Homöopathie genommen haben oder ätherische Öle inhalieren, wenn sie verkühlt sind oder so, wo würdest du denn sagen, da ist wirklich eine Grenze, auf die man achten sollte? Und wo würdest du sagen, solange man sich vielleicht selbst sagt, ja, ich weiß nicht, es ist Placebo oder so, ist es okay? Was sagst du dazu?
Also ich würde sagen, es ist immer auch ein bisschen situativ, ne? Also keine Ahnung, ne? Du liest dein Horoskop, weil du es lustig findest. Und die gleiche Person in der Krise greift dann vielleicht auf Finanzastrologie zurück, um irgendwie das Geld dann anzulegen. Also das ist, glaube ich, so ein Punkt, dass man das gar nicht so absolut sagen kann. Ich habe auch überhaupt nichts gegen die bewusste Nutzung von Placebo. Also ich bin Psychologe natürlich und ich sollte mal das nutzen, was man nutzen kann. Ne? Und in meinem, keine Ahnung, ich habe auch bei Klausuren einen Glücksbringer mal mitgehabt. Das ist ja auch schon so ein bisschen in die Richtung. Also dementsprechend, ich würde halt sagen, ja, man kann diese Grenzen nicht absolut setzen, sondern man sollte sich immer auch fragen, was brauche ich denn gerade? Hilft mir das? Was ist denn eigentlich auch die Evidenz? Also ich gucke halt immer nach, gibt es Meta-Analysen zu irgendwelchen Sachen? Wie ist das auch bei Entspannungsverfahren? Was macht zum Beispiel da Sinn? Das kann natürlich nicht jeder, aber ja, sich bewusst mit Dingen auseinanderzusetzen, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und nicht sich nur über andere zu überheben, weil das finde ich auch schwierig. Ne? Also vielleicht findet man dann Homöopathie total albern, aber beim Persönlichkeitstest, den macht man dann ganz seriös. Und der ist dann vielleicht basiert dann auf den gleichen Prinzipien wie ein Horoskop und sagt dann auch nicht mehr.
Sehr gut. Vielen Dank, Pia, für dieses Schlusswort. Danke für das Gespräch und alles Gute weiterhin.
Dankeschön.
Das war es schon wieder mit ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und uns auf iTunes bewertet. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich Barbara Kaufmann.
Missing Link.